Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt und bei mir ist Risky Micha, guten Morgen.
Risky Micha ist am Start, guten Morgen.
Wir haben unser schönstes Haarnetz angezogen. Micha hat seine Haare, seine wallenden Haare zu einem luftigen Pferdeschwanz zusammengebunden, weil wir reden heute über ein Spiel, bei dem die Hauptwaffe ein peitschender Schlag mit Haaren ins Gesicht darstellt. Wer ein bisschen die Spielhistorie kennt, der kann vielleicht schon ahnen, um welches Spiel es sich handelt. Es handelt sich um Shantae. Es gibt nämlich ein neues Shantae-Spiel, beziehungsweise ein neues altes Spiel. Der vierte Teil der Serie ist eine Plattformer-Serie von WayForward und der neue Teil, der zwar schon 2016 erschienen ist, aber jetzt eben neu rausgekommen ist, nochmal für die Switch, heißt Shantae Half Genie Hero. Micha, ich weiß von dir, dass wir beide, oder ich weiß auch von mir, dass wir beide große Shantae-Fans sind, weil es ist wirklich einer der versteckten Perlen, die man seit der Game Boy Color-Zeit, glaube ich, immer mal wieder entdecken konnte. Und ich bin sehr begeistert, dass diese Serie nicht tot zu kriegen ist.
Ja, da stimme ich dir zu. Also Shantae, ich weiß gar nicht, ob wir das jemals im Podcast schon mal hatten, irgendein Teil von Shantae, aber das ist auf jeden Fall so eine Plattformer-Serie, wo ich auch immer wieder gerne zurückkomme. Und die gibt's ja seit dem Game Boy Color. Da ist der erste Teil herausgekommen. Und das ist für mich ein Garant der guten Laune. Weil das Ganze hat halt einfach so, das lebt diesen Geist von den oldschooligen Jump'n'Runs seit jeher. Das war damals, als es auf dem Game Boy Color rauskam, passte das ganz gut in die ganze Welt der Spiele rein, weil es sehr viele, sehr ähnlich gelagerte Spiele gab. Aber heute ist es mittlerweile so, die Welt hat sich da ja weitergedreht und die Spiele sind komplexer und vielfältiger geworden. Aber Shantae ist einfach immer so dieses oldschoolige Jump'n'Run / Metroidvania Ding irgendwie und das hat viel auch damit zu tun mit diesem ganzen Flair. Das spielt halt in so einer Tausend einer Nacht Atmosphäre. Es spielt halt, du spielst einen Djinn, die namensgebende Shantae und sind, das ist alles unheimlich putzig gezeichnet und es ist alles sehr, sehr niedlich gemacht, ist sehr, sehr witzig animiert. Es hat so einen Humor, der sowohl für Kinder funktioniert, als auch dass Erwachsene dazwischen den Zeilen immer so ein paar kleine schmusige Anspielungen entdecken und so. Das ist
und sehr selbstreferenziell auch.
Sehr selbstreferenziell. Ja. Also es funktioniert auf vielen Ebenen. Also das ist halt so, es ist für jung und alt halt so ein Spiel und vor allen Dingen die Musik von den Jake Kaufman, der halt seit jeher bei WayForward auch ein Komponist, der immer für die was macht. Das ist übrigens auch der die Musik zu Shovel Knight gemacht hat und so und der sorgt halt dafür, dass man dann eigentlich nach 2 Minuten, also man packt das rein und nach 2 Minuten hat man sofort gute Laune.
Ja, absolut, ja. Da ist auch der neueste Teil nicht anders, ist auch wieder die Musik von Jack Kaufman und aber auch so diese ganze Atmosphäre. Also ich mag diese Shantae-Serie vor allem deswegen, weil sie auch spielerisch absolut überzeugen kann immer. Also du hast schon gesagt, so Metroidvania, man läuft von links nach rechts in den meisten Fällen. Man hat eben eine Titelheldin, die Shantae, die recht einfach beginnt. Also wie bei Metroidvania kann sie am Anfang nur hüpfen und mit ihrem, habe ich ja schon angedeutet, mit ihrem Pferdeschwanz schlagen. Mhm. Das funktioniert wie eine klassische Peitsche, nur sie schüttelt eben so ihren Kopf und haut die Feinde damit um. Nach und nach findet man aber jeweils in diesen Spielen, das sind ja 4 Spiele insgesamt jetzt, findet man immer wieder neue Verwandlungsmöglichkeiten und im Endeffekt eben neue Fähigkeiten. Also du kannst sowohl mit Geld oder mit Münzen, die du in den Spielen findest, dir neue Fähigkeiten dazu kaufen. Du kannst deine Schlagfrequenz erhöhen, du kannst dir irgendwelche Tränke kaufen, die dich nicht nur heilen, sondern eben auch dir magische Fähigkeiten geben, du kannst dann irgendwie 3 Feuerbälle um dich rumkreisen lassen, ein Schutzschild und so weiter und so fort. Du findest aber auch innerhalb der Story-Entwicklung eben neue Fähigkeiten, die es dir dann wieder erlauben, in bestimmte Bereiche vorzudringen, die du vorher noch nicht erreicht hast. Also ganz klassisches Metroidvania-Prinzip. Und die ersten drei Teile sind Pixelgrafik. Das ist nämlich jetzt der größte Unterschied bei Shantae Half Genie Hero, dass sie den Grafikstil komplett überarbeitet haben. Wie gesagt, der Pixel-Look, dafür ist ja WayForward auch immer so ein bisschen bekannt. Die machen ja auch heutzutage immer noch sehr gerne Pixel-Games und Portierungen. Die haben zum Beispiel dieses DuckTales-Spiel gemacht. Oder aktuell waren sie auch sehr gelobt für das The Mummy Remake, D-Make. Was auch Pixel-Grafik können die einfach wahnsinnig gut. Und das passt ja auch perfekt zu diesen Spielen. Aber bei Shantae Half-Genie Hero haben sie sich gedacht, wir müssen mal ein bisschen was anderes machen und haben sich getraut, einen neuen Grafikstil zu entwickeln.
Ja, und der ist sensationell gut. Also ich finde, der Grafikstil ist halt das größte Wagnis, also ein sehr großes Wagnis auch für WayForward, weil die, das ist ein relativ kleines Team. Also je nachdem, wie die Projekte vom Budget her sind, schwankt die Teamgröße immer so zwischen 5 und 20 Personen, wenn man jetzt auch die externen Leute, die externen Künstler und Firmen noch mit dazu nimmt. Und das sind halt generell halt immer Projekte, die relativ klein sind im Verhältnis zu anderen. Sie machen halt auch Lizenzspiele. Mummy war jetzt eins. Da gab es auch, in der Vergangenheit gab es so Sachen wie Batman oder halt auch so Comic-Dinger wie The Flash oder sowas. Oder Thor. Es gibt ein ganz fantastisches Thor-Spiel von denen. Zu Aliens haben die auch mal was gemacht. Aber die sind immer klein, in Anführungsstrichen. Also sie halten das Konzept immer so, dass es halt immer diesen Retro-Charme hat und dass es aber auch gleichzeitig mit einer kleinen Teamgröße zu machen ist und so. Und deswegen halten sie da eigentlich sozusagen die Treue. Ich glaube, so komplexere Projekte war zum Beispiel, es gibt so einen Dungeon-Crawler von Silent Hill, den ich jetzt persönlich nicht so gut fand, aber der hatte zum Beispiel dann auch mal 3D-Grafik und so. Aber das ist eigentlich eher selten bei WayForward. Und dieser Teil hier hat gesagt, wie du schon sagst, wir wollen mal was Neues machen. Das war nämlich ein Ding, das über Kickstarter finanziert worden ist. Und sie haben halt da vor allen Dingen auch begründet, dass sie da die Unterstützung brauchen, weil sie da wirklich mal Shantae artistisch auf eine andere, neue, höhere Ebene setzen wollen. Und ich finde, das ist denen halt auch gut gelungen, weil das Ganze hat schon so diesen Charme, den Shantae halt so, den man so kennt, also von den Concept Arts und von den Figuren her und von den Charakteren, den Farben und allem, hat das halt all das, was man so an Shantae auch so lieben gelernt hat über die Jahre. Es ist halt immer sehr schön bunt, es ist sehr putzig animiert, also Shantae hat auch all die Animationen, die sie halt schon in den Game Boy Color Teil schon hatte. Also der Charakter ist auf jeden Fall geblieben, nur das Ganze hat jetzt wirklich so eine Zeichentrick-Ästhetik. Also jetzt nicht so hundertprozentig perfekt Zeichentrick, will ich gar nicht sagen, aber es geht auf jeden Fall so in die Richtung. Es gibt halt manchmal so Animationen, so gerade Menüscreens oder halt auch manchmal zwischendurch, wo du dann wirklich siehst, dass sie da sehr, sehr viel Mühe in diesen Zeichentrickstil reingeworfen haben. Und
ja, es ist definitiv zeichnet. Also es sieht immer noch alles sehr handgezeichnet aus. Ich finde, wenn man es frisch anfängt, das Spiel, hat es so ein bisschen so die Flash-Game-Optik. Ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber so diese frühen Spiele, die man so im Internet damals hatte, wo Flash eben noch die Technologie war, um 2D-Plattformer irgendwie, bevor Unity und alles kam. Daran hat es mich im ersten Moment erinnert und ich war erstmal geschockt, als ich die Videos gesehen habe und die Standbilder, weil ich einfach diesen Pixel-Look so mochte. Und dann habe ich es aber gespielt und gemerkt, wie liebevoll das gemacht ist. Also es ist ja nicht so ein, es ist kein Cell-Shading 3D und es ist auch nicht 2,5D oder so wie manche Spiele, sondern du hast wirklich das Gefühl, du spielst einen animierten Zeichentrick. Du merkst aber trotzdem, dass es von der Technologie bisschen anspruchsvoller ist, weil du zum Beispiel, wenn du durch die Stadt läufst, hast du so eine halbdrehende Kamera. Ja. Also du läufst quasi wie um so einen Dorfbrunnen herum. Deine Figur ist in der Mitte des Bildschirms und die Stadt dreht sich so im Kreis um dich herum. Und manche Bosse funktionieren auch so, dass sie so eine Perspektive dann eben damit reinbringen. Und es ist ganz, ganz toll umgesetzt. Also es gibt ein, zwei Animationen, wenn da dieser Vogel abhebt, wo ich denke, ne, das sieht jetzt irgendwie ein bisschen billig aus so. Aber insgesamt, gerade bei den großen Bossen, du kämpfst dann gegen so eine große Meerjungfrau auf mehreren Etagen. Da hast du immer dieses Handgezeichnete und trotzdem merkst du aber, dass sie halt diese 3D-Technologie, dass es eben nicht mehr nur einfach jetzt irgendwie Pixel oder Sprites oder so sind, sondern du hast immer auch so eine Räumlichkeit. Genau, schwer zu beschreiben, aber es hat diesen räumlichen Zeichentrickstil.
Ja, es wirkt sehr plastisch. Also es mir fällt ja gerade bei den Bossen auf. Es gibt halt diesen Riesenwurm zum Beispiel, den du, da wo die Stage sich wirklich so im Kreis auch dreht. Also es erinnert so ein bisschen an den Klassiker Nibelus oder so, wo man dieses Schweinchen, dieses Schweinchen um den Turm hoch, also wer noch C64 oder halt NES gespielt hat, der weiß wahrscheinlich, was wir meinen. So in diesem Stil ist das, es wirkt halt alles so, und auch die Hintergründe. Es gibt halt so durch das 3D gibt es ganz klare verschiedene Ebenen im Vorder- und Hintergrund. Also du hast viele Vordergrundobjekte, die unscharf sind. Du hast hinten im Hintergrund passieren auch irgendwelche Sachen und so. Es gibt auch eine Stage, wo du so ein Fließband runterrutscht. Und da gibt es halt auch ganz viel Zeug, was im Vordergrund und Hintergrund läuft. Also es geht dann durch so einen Dschungel und da hast dann ganz viele Pflanzen, die in schneller Geschwindigkeit vorne vorbeifliegen und so. Das ist mega gut gemacht. Und auch so, also gerade so diese großen Bosse, also diese riesige Meerjungfrau ist irgendwie so eine Meerjungfrau, Königin oder so, die ist angekettet, super sauer und du musst ihre Ketten lösen und das sieht mega krass aus. Also irgendwie haben sie dann das Gezeichnete, glaube ich, auf so ein 3D-Modell gesetzt, so kam es mir jedenfalls vor und immer wenn sie sich bewegt, dann hat man wirklich das Gefühl, dass sie fast dann so aus dem Bildschirm irgendwie rauskommt, weil das nicht einfach so eine platte Fläche ist, sondern sie hat halt irgendwie eine Zeichnung im Gesicht, so man merkt halt wirklich, die hat die Muskeln bewegen sich irgendwie auch, das ist total geil gemacht.
Ich finde, das ist gelungen, dieser Transfer von Pixel hin zu dem Gezeichneten, zu 3D und Vektoren im Endeffekt dann wahrscheinlich, sind ja trotzdem Pixel auf dem Bildschirm, klar, aber eben nicht mehr dieser Pixel-Grafikstil, der ist total gelungen. Wie gesagt, am Anfang habe ich ein bisschen gebraucht, aber dann hat es mir total gut gefallen jetzt und Musik haben wir besprochen, ist super, die ist wirklich immer noch genauso groß. Du legst dieses Spiel rein, du hast einen mega Ohrwurm nach 5 Minuten, aber keiner, der dich nervt, sondern der dich irgendwie total begleitet und Spaß macht und sie schaffen es wirklich in diesen verschiedenen Welten immer auch so diesen musikalischen Stil richtig geil einzufangen. Also natürlich ist die Wüstenwelt, ist eine ganz klassische Plattformerwelt, ja, Wüstenwelt, dann bist du auch mal irgendwie unter Wasser unterwegs und so weiter. Und gerade aber in der Stadt hast du dieses orientalische Flair dann noch in diesen Beats mit drin. Richtig, richtig gut. Grafikstil ist gelungen.
Musik.
Also fehlt eigentlich nur noch, ja, eigentlich fehlt nur noch ein Element, um das wirklich zu einem richtig guten Shantae-Spiel zu machen oder Shantae-Spiel zu machen. Und da kommt meine Kritik so ein bisschen rein, weil die Struktur des Spiels ist deutlich anders. Aber du wolltest noch was zu
Musik sagen? Jetzt habe ich dir die Überleitung völlig versaut. Ich wollte nur sagen, dass bei der Musik auch die Production Value deutlich gestiegen ist. Also es gibt zum Beispiel, du fängst das Spiel an, und dann ist, jedes Shantae-Spiel fängt gleich an. Jedes Shantae-Spiel fängt damit an, dass Shantae in einem Leuchtturm sitzt und dann kommt Risky Boots, das ist so eine böse Piratin, die greift dann das Dorf an, das sie beschützen soll und dann geht's los. Und das so ist eigentlich jeder Prolog. Und diesmal wollten sie es ein bisschen ikonischer machen und es fängt direkt an mit so einem richtig geilen Techno-Song, eigentlich so ein Dance-Song mit Lyrics, also wirklich mit Gesang und so. Und das ist so sozusagen Shantaes Heldenhymne und dann, das ist so cool. Ja. Also
und es singt die Sprecherin von
Shantae. Ja, genau, Shantae. Und das ist so cool. Man spielt diese ersten 10 Minuten und ist so, wow, bam. Also es ist so, sowas, das ist das, was Sega früher mal gemacht hat, wenn sie Sonic-Spiele gemacht haben. Wenn das gelingt und dann kommen so diese Hymnen und dann, also in Sonic Boom, stimmt gar nicht, wie heißt das nochmal? Sonic Forces, die Namen. Das fängt ja auch so an. Da gibt's dann auch so einen Song, wo es dann so, ja, du bist, ihr könnt alles schaffen, ihr seid die geilsten, arbeitet im Team und so eine Quatsch. Und ja, aber es funktioniert halt in dem Kontext total gut, weil es diesen 90s-Vibe irgendwie hat, ne? Da war die Welt irgendwie noch sonniger und blumiger und so. Und Shantae fängt genau das an, so. Es singt halt so eine Heldenhymne über diese fantastische Genie-Frau. Und so ist der ganze Soundtrack. Also es gibt halt irgendwie, manchmal gibt es so orchestrale Balladen, die jetzt schon aus der Dose kommen, aber trinkt trotzdem ganz gut. Und also ich finde auch generell, wie das abgemischt ist. Also ich finde, der Kaufmann ist halt auch immer besser geworden. Und wenn man das über Kopfhörer spielt, dann ist das kickt so, es ist so cool vom Sound. Es ist richtig voll, es ist bassig, es treibt dich richtig an. Und ich finde, die Musik ist so ein integraler Bestandteil, dass ich das jetzt nicht einfach so, ne, jetzt mal weg, wollte ich nur mal drauf eingehen. Also die Musik ist wirklich so gut. Ja. Ist in dieser Rita-Version liegt halt auch der Soundtrack nochmal als CD bei, den kann man aber auch auf Bandcamp kaufen. Und das ist wirklich die Art von Soundtrack, wo man sagt, das höre ich auch außerhalb des Spiels. Okay, jetzt kommen wir aber wirklich zu dem Teil, wo wir wirklich Kritik ansetzen müssen. Das ist das eigentliche Spiel, ne?
Ja. Genau, leider, weil das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Budget zusammen. Also WayForward hat kein glückliches Händchen mit ihren Releases. Gerade bei Shantae, sie sind ja eher ein Umsetzungsstudio und Shantae ist halt einer ihrer Marken, die sie immer selber dann auch publishen und so weiter. Und Shantae 2002 hatte, da fing es eigentlich schon an, dass sie das für den Game Boy Color rausgebracht haben, als der Game Boy Advance schon da war. 2002 haben sie gerade so diesen Advance verpasst. Shantae Advance wurde gecancelt, kam dann nicht. Dann hat es 8 Jahre gedauert bis 2010. Dann haben sie das für ein DSi rausgebracht. Also der Online-Shop vom Nintendo DS, das kam dann nicht auf Cartridge. Das heißt auch irgendwie was irgendwie kein Mensch so richtig gut genutzt hat, wurde dann auch erst Jahre später irgendwie für andere Konsolen noch geportet. Dann Pirate Curse ist, glaube ich, das bekannteste und das erfolgreichste. Das haben sie auf dem 3DS rausgebracht und das war richtig bekannt auch und richtig erfolgreich. Kam dann später auch für die Wii U. Und bei Half-Genie Hero haben sie gesagt, okay, wir haben jetzt keinen Publisher mehr gefunden, wir wollen jetzt gerne was Eigenes machen, dann gehen wir jetzt auf Kickstarter, hast du ja schon gesagt. Hat dann auch einigermaßen funktioniert. Sie haben es auch gefundet bekommen, aber lang nicht mit allen Stretch Goals. Also sie wollten zum Beispiel eine viel größere Welt, sie wollten Sprachausgabe und so weiter und haben 780.000 Dollar zusammenbekommen, was für eine Spieleentwicklung halt nichts ist, schon gar nicht, wenn du was Neues machen willst mit einer neuen Technologie, mit einer neuen Grafik-Engine, mit der Originalmusik und, ja, das hat natürlich vorne und hinten nicht gereicht und ich finde, das merkt man dem Spiel leider auch ein bisschen an, weil sie Abstriche machen mussten zu dem, wie Shantae normalerweise funktioniert von der Levelstruktur. Das ist nämlich kein klassisches Metroidvania, auch wenn es Metroidvania-Elemente hat.
Genau, also man muss das so sagen. Man fängt dieses Spiel an und so die ersten 2 Stunden sind super geil, weil man spielt und es ist sehr gut inszeniert und im Hintergrund passieren ständig irgendwelche Sachen und es hat das gewohnte Shantae-Gameplay von einer hohen Qualität. Also die Frau steuert sich super und diese Peitschen Dinger, das funktioniert wie bei Castlevania mit der Peitsche. Wirklich, ist super gut auch und es macht super viel Spaß und es, also wirklich die ersten 2 Stunden, da denkst du, Wahnsinn, also Shantae war nie geiler. Und dann fängt aber so lang, das Spiel so langsam an, dich in alte Level zu schicken und dir Aufgaben zu geben, die von dir verlangen, dass du mit neuen Fähigkeiten irgendwelche Verstecke findest. Also es ist so strukturiert, dass du, ich glaube, es sind 5-6 Welten, 5-6 größere Level, die sind jeweils in so 2-3 Abschnitte unterteilt. Und das ist so, dass du dann zwischendrin das so ein Dorf hast, also dein Heimatdorf, wo du dann mit Leuten sprechen kannst und diese Leute geben dir halt so Aufgaben. Das sind so, also ich beschaffe dieses Relikt oder irgendwas. Und traditionell ist es bei Shantae so, dass die, also die Frau kann nicht nur mit ihrer normalen Form kämpfen, sondern sie hat halt auch als Djinn so diese so eine Tanzmagie sozusagen und da kann sie sich in verschiedene Tiere verwandeln, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben, zum Beispiel in alle Elefanten. Mit dem sie durch Wände durchbrechen kann oder in Wände so einen kleinen Affen, genau. Super süß, der dann so überall hochklettern kann. Ich liebe die Animation, wenn die springt. Und es gibt dann halt die Meerjungfrau, da kann sie sich unter Wasser bewegen und so. Es gibt auch so ganz abstruse Sachen. Sie kann sich auch in einen Baum zum Beispiel verwandeln, damit dann so, weiß nicht, so Früchte runterkommen, mit denen du dich heilen kannst. Also es ist schon also teilweise auch echt geile Sachen. Alles so niedlich und alles, aber es ist so, dass diese Fähigkeiten erst mit der Zeit dann Metroidvania-typisch dann auch bestimmte Verstecke dann zugänglich machen. Aber es ist nicht so ineinander verknüpft, wie man es eigentlich von so einem Metroid dann auch kennt. Also Metroid ist ja so eine riesige zusammenhängende Welt oder jetzt auch so Spiele wie Axiom Verge, dass die du sozusagen nahtlos erforscht. Und bei Shantae ist es
genau, und dann hast du irgendwie Kurzreise, also du hast dann halt Schnellreiseoptionen, aber du hast immer das Gefühl, du befindest dich in einer Struktur, in einer Welt, in einem Raumschiff, in einem Wald, wie bei Ori oder was auch immer, ja. Und Teleportstationen ermöglichen dir das dann halt auch wieder an die Stellen zurückzukommen. Und hier ist es sehr linear. Also diese 5 Level sind wirklich Level mit jeweils 2-3 Abschnitten, sind für sich gesehen von links nach rechts statisch. So kann man es eigentlich, oder linear.
Die klassische Plattform, wo
wir sind. Beispiel, genau, du gehst in diesen Wald und dann läufst du wieder von links nach rechts durch den Wald und hast dann halt irgendwann die Möglichkeit, guck mal, hier in der Wüstenlandschaft ist unten so eine Pfütze, ja, und da kommst du halt am Anfang, da schwimmst du halt einfach durch und nachher musst du halt wissen, jetzt habe ich ja die Meerjungfrau freigeschaltet, jetzt gehe ich wieder zurück in die Wüste, dann läufst du wieder ein paar Minütchen da an diese Stelle hin und kannst dann unten in das Wasser rein. Fühlt sich aber irgendwie wie so ein Kompromiss an. Also so ging es mir zumindest. Es fühlt sich nicht nach einem klassischen Metroidvania an, sondern wie, wir müssen irgendwie, weil wir das Budget nicht haben, diese Level recyceln. Was können wir machen? Dann schicken wir die Leute immer wieder in die gleichen Level zurück. Und es fühlt sich irgendwie nicht so gut an wie
bei den vorherigen. Ja, das ist einfach, dass da diese Konsistenz fehlt, die du bei den vorherigen Shantae hattest, weil da war das wirklich so wie ein Metroidvania auch strukturiert. Also gerade das, was auf dem 3DS noch rauskam, das ist total fantastisch strukturiert. Das macht auch echt Spaß. Da sind die Level auch in der Vertikalen sehr gut aufgebaut. aufgebaut. Also du hast dann halt nicht Pyrocross, ne? Genau. Und diese, da hast du halt wirklich dann auch, da musst du in die Höhe steigen, musst du in Höhlen springen, da muss man verschiedene Sachen machen, da hast du wirklich das Gefühl, dass dieser Level halt auch eine zusammenhängende Welt ist. Und hier hast du wirklich dieses, das fühlt sich an, als würde man denselben und selben Mega Man-Level sozusagen immer wieder spielen. Und das ist halt wirklich genau, ein Problem, ja. Weil es geht dir beim, also ein Level nochmal zu besuchen, um dann irgendwie noch ein Item zu finden oder so, das wäre echt okay. Also es ist schon in Ordnung, ja. Aber hier ist das so, dass Shantae Half Genie Hero das wirklich auch übertreibt. Also du musst wirklich, also du hast wirklich auf der Übersichtskarte hast du, ich glaube, 5 oder 6 Symbole, die gefüllt werden müssen. Und das heißt also, dass du theoretisch mindestens 4-5 Mal zu diesen Leveln zurückspringen musst. Öfter sogar, ne?
Öfter.
Also das ist schon echt nervig. Und das ist, da hat einfach das Budget gefehlt. Also da merkst du wirklich, diese Level sind zwar fertig, aber geplant war eher, die für so lineare Abschnitte zu benutzen. Und die sind beim ersten Mal spielen alle super. Durch die Bank. Also beim ersten Mal spielen, wenn die dann so klassisch aufgebaut sind wie normale Plattformer-Level, wo du dann am Ende auch den Endboss hast und so, machen die mega viel Bock. Aber die sind für dieses freie Rumlaufen und Erkunden einfach nicht komplex genug, nicht interessant genug. Und es nervt dich auch immer wieder, die von Neuen und von Neuen zu besuchen.
Vor allem ist es auch nicht so richtig schön griffig. Also man hat dann oft immer so, okay, ich habe jetzt, ich bleibe jetzt mal bei dem Meerjungfrau-Beispiel. Ich habe jetzt die Meerjungfrau freigeschaltet, aber die Welt in sich ist nicht so stimmig und diese Level, dass du jetzt kapierst, in der Wüste da unten geht's weiter. Ja? Und dann bist du da, dann findest du die Stelle und dann findest du halt auch mal irgendwie nur einen unnützen Secret-Gegenstand und hast Gefühl, ah, jetzt habe ich irgendwie aber nichts für meinen Game-Fortschritt. Du musst dann immer wieder zurück in die Stadt, das sind auch mit Ladezeiten verbunden, also auch das Schnellreisesystem ist total umständlich. Da gibt es dann so eine Flugstation mit so einem Greifen, mit so einem Vogel. Der bringt dich dann immer wieder in diese Level. Du musst aber immer am Anfang der Level starten. Du kannst dir dann zwar noch so einen Teleport-Tanz freischalten, um halt in den nächsten Abschnitt zu springen, was dir das ein bisschen vereinfacht. Und du kannst auch jederzeit, wenn du dann den Gegenstand gefunden hast oder das Item oder das Quest-Item, musst du diese Abschnitte auch nicht zu Ende spielen. Du kannst dich dann von dem Greifvogel wieder abholen lassen. Es wirkt aber sehr zerstückelt alles. Und ich hatte ganz oft das Problem, dass ich gar nicht wusste, wo soll ich denn jetzt hin? Also auf der Übersichtskarte siehst du dann zwar, da ist noch ein Fragezeichen, da ist noch irgendwas Verstecktes, aber es ist so unlogisch stellenweise. Also da sagt dir dann eine im Dorf, ja, da oben über den brennenden Dächern, da findest du noch was. Und dann ist da halt einfach jemand, mit dem du einen Dialog führen kannst und der gibt dir dann irgendwas. Es hat aber keinen Bezug zu dieser ganzen Welt. Also da ist halt einfach irgendwo ein Versteck und da musst du halt hin. Es fühlt sich einfach wirklich nur wie ein Recycling an. Und es gibt ein paar nervige Stellen, die das Spiel wirklich ausreizt, um so Spielzeitstreckung zu haben. Also es gibt manchmal so Situationen in dem Spiel, wo du verfolgt wirst durch bestimmte Situationen. Also hinter dir kommt eine Lavawand oder irgendwas, während du so eine Rutsche runterrutscht. So ein bisschen, wie man das aus den Donkey Kong-Spielen auch kennt. Und die haben keine Checkpoints. Da musst du 100 Mal irgendwie von vorne starten. Insgesamt ist das Spiel relativ einfach, finde ich. Also es ist kein sehr schwieriges Spiel. Es gibt dann noch so einen Hero-Modus, wo du einen Hardcore-Modus hast und so weiter. Aber es sind, bis auf diese Stellen, ist es recht easy, weil du überall auch Herzcontainer findest und so weiter und kannst dich relativ einfach heilen. Aber diese Stellen sind unfassbar nervig, wenn du immer wieder den kompletten Level von vorne anfangen musst, weil du eigentlich mehr oder weniger auswendig lernen musst, wo eine Sackgasse ist zum Beispiel. Also es gibt dann so einen Turm, den du hochklettern musst, während unter dir so ein Dune-Sandwurm versucht, dich aufzufressen. Und da kannst du halt auch mal irgendwie rechts die Wand hochklettern als Affe und dann ist da eine Sackgasse. Ja, was der nur dafür da ist, weil da eine Schatztruhe ist. Und wenn du den Wurm besiegt hast, dann kannst du wieder in den Level rein, um diese Schatztruhe zu öffnen. Aber beim ersten Durchgang kannst du das gar nicht wissen und musst dir dann einfach merken, durch Trial and Error, rechts ist Sackgasse, da ist nur eine Schatzkiste. Du hast aber nicht mehr genug Zeit, den Fehler zu korrigieren, also tot nochmal von vorne anfangen und musst immer wieder von vorne anfangen. Und das sind so Elemente in dem Spiel, die ich untypisch für Way Forward finde, weil sie nicht elegant gelöst sind, sondern einfach nur so mit der Brechstange, die ja irgendwie noch mal was da reingeschmissen haben, was dich hindert eigentlich im Progress, fand ich total
nervig.
Ich
glaube aber auch, dass diese Sachen dann tatsächlich in der Retrospektive von Way Forward auch angesprochen worden sind. Die haben halt schon deutlich diese Budgetschwierigkeiten gehabt. Es gab mal einen Stream, wo ich mal zugeguckt habe, haben so ein bisschen über Projekte geplaudert. Das, aber auch wenn man das nicht weiß, sieht man natürlich an der Zahl, du hast es ja eingangs erwähnt, dass für diese Ambitionen das jetzt nicht ausreichend war. Und das ist einfach ein Kompromiss und den merkst du an diesen Stellen. Das ist halt die Struktur. Also Way Forward ist eigentlich sehr gut in so Metroidvania-Sachen, Ich habe den Mummy Demastered noch nicht gespielt, aber da höre ich von allen Seiten, dass es ganz fantastisch sein soll. Und an den vergangenen Spielen weiß ich halt auch, dass sie das eigentlich total gut drauf haben. Aber hier hat einfach dann, also das wurde sehr viel dann natürlich in die Präsentation investiert, weil mit der haben sie natürlich auch auf der Kickstarter-Seite halt auch geworben und gesagt, hier, ne, Oshanti soll jetzt halt so aussehen. Das wäre ja natürlich total fatal gewesen, wenn dann die Produktqualität nicht so ausgesehen hätte. Man sieht es ja am Mighty Number 9, was im Backdash sowas dann gibt, wenn es dann nicht so aussieht wie in den Konzeptgrafiken. Und das haben sie auch hingekriegt, das haben sie erfüllt, aber diese strukturellen Schwächen sind halt einfach ein Kompromiss. Das ist halt wirklich genau das, was du sagst. Also man hat die vorhandenen Assets und die vorhandenen Level dann auch genommen und dann versucht, so viel Content wie möglich drumherum zu bauen, aber das hat diesen Spielern nicht gut getan. Also ich würde dem weniger böse sein, wenn man so einen ersten Durchlauf hätte, wenn man es jetzt so in zwei, drei Stunden durchspielen könnte und der Rest wäre optional. Dann würde mich das gar nicht stören. Aber um halt irgendwie weiterzukommen, musst du ja beim ersten Mal im Hauptspiel schon öfter diese Wiederholung machen. Also bevor du überhaupt die letzte Welt siehst, hast du ja schon etliche Wiederholungen hinter dich gehabt, so nämlich.
Ja, also ich habe es jetzt nochmal frisch durchgespielt auf der Wii U-Fassung, weil ich die eben noch hatte. Wie gesagt, kam ja jetzt auch für die Nintendo Switch nochmal neu raus, ja, jetzt im dieses Jahr, Ende letztes Jahres, glaube ich. Gibt's für die Wii U, da kam es 2016, habe ich es gespielt, da kam es aber auch für die PlayStation und die Vita und auf Steam und Xbox One. Also kann man auf jeder Plattform spielen, nicht jetzt nur Switch-exklusiv. Und ich habe jetzt nochmal so 8 Stunden insgesamt, habe ich, glaube ich, gespielt. Und ich bin, also 20 Mal in die jeweiligen Level, weil man manchmal halt auch sucht. Also ich bin manchmal auch gezielt irgendwie nur in einen Level rein, Teleport, an der Stelle, okay, hier muss ich was finden, dann verwandelt man sich irgendwie in eine Maus, kriecht da durch so ein Loch, also so, ja, kommt an eine neue Stelle, muss aber halt immer auch erst dahin laufen an diese Stelle, dann eine neue Transformation freigeschaltet, mit dem Vogel mich wieder rausgeholt, zack, zum nächsten Abschnitt, da wieder was gemacht, da wieder was gesucht. Also man hüpft dann ständig zwischen diesen Leveln hin und her, hat aber eben nicht das Gefühl, dass das irgendwie in großem Kontext
ist. Ja, das ist halt wirklich schade. Also wenn das ein bisschen straffer gewesen wäre, der erste Durchlauf und der Rest optional, dann würde ich sagen, hätte mich das gar nicht gestört. Aber du sagst es ja wirklich, ne, 15, 20 Mal ist einfach viel zu viel. Und das nützt ja auch nichts. Also da hätte man das auch wirklich arcadiger machen können, weil wie gesagt, der erste Durchlauf ist super und so ist das wahrscheinlich auch konzipiert gewesen. Man spielt das dazu mehr.
Du meinst jetzt den ersten Durchlauf durch die jeweils neuen Level.
Das die sind eben, wie gesagt, geil. Die ersten zwei. Also die sind alle, so. wenn du den ersten Durchlauf so am Stück spielen könntest, würdest du das öfter spielen wahrscheinlich, als mit diesen optionalen Kram irgendwie.
Ich wäre dem Spiel auch gar nicht so böse gewesen, wenn sie gesagt hätten, dann machen wir halt eher einen klassischen Plattformer draus und kein Metroidvania. Hätte ich jetzt auch nicht schlimm gefunden, weißt du? Weil das Gameplay an sich macht nämlich auch sehr viel Spaß. Was mich noch ein bisschen genervt hat, ist so ein bisschen von der Steuerung dieses Wechseln der Tänze. Das fand ich irgendwie nervig bei dem Half-Genie Hero. Du hast so ein ganz kompliziertes Submenü, um irgendwie die Tänze zu wechseln. Also du fängst dann immer an zu tanzen mit der gedrückten Taste und dann hast du oben, unten, links, rechts mit dem Steuerkreuz kannst du halt auswählen, welche Transformation du wählst. Am Anfang hast du eben nur die erste, die zweite, die dritte und die vierte Transformation, aber dann hast du nochmal einen zweiten Layer und der kommt erst, wenn du zwei Hüftschwünge gemacht hast. Also so immer im Takt wechselt dann quasi der Tab. So kann man sich das vorstellen. Man hat quasi 3 Tabs innerhalb der Tänze und muss dann warten, bis der nächste Tab kommt. Nee, da will ich auch nichts. Wieder der nächste und kannst dann da irgendwie die Dinge auswählen. Und da hätte ich so ein Radialmenü, weißt du, irgendwie, also da gibt es deutlich angenehmere Steuerungsoptionen, um solche Transformationen auszuwählen. Das fand ich super nervig, gerade wenn man das halt Stunde um Stunde spielt und du musst ständig ich verwandle mich in die Spinne, ich ziehe mich da hoch, ich verwandle mich in den Greifen, dann fliege ich da rüber, ich verwandle mich in die Maus, dann kletter ich da rein und so weiter. Also gerade in den späteren, im letzten Drittel, muss man halt wahnsinnig oft die Form wechseln und da fand ich dieses Rumgedänze die ganze Zeit einfach nervig. Das zu wechseln ist
ja,
einfach nicht
bequem. Ja, da frage ich mich tatsächlich, wie man es hätte anders lösen können.
so ein Radialmenü, also weißt du, so Knopf drücken und mit dem Analogstick drauf deuten, was du haben möchtest.
Hier, so wie bei Waffenmenüs, ne? Wie man das so. Ja, gut, hätte ich mir wahrscheinlich auch vorstellen können.
Man hat so das Gefühl, das ist noch so aus der Game Boy Color-Zeit hängen geblieben, weil man da halt eben keine
Ahnung hatte. Ja, so wirkt das irgendwie natürlich auch. Ja, hat mich jetzt persönlich nicht gestört, aber gebe ich dir recht, das geht besser. Also man kann es auch, Radialmenü wäre wahrscheinlich eine sehr gute Lösung gewesen. Hätte man sie ja trotzdem zum Beat tanzen lassen können, das wäre, also das, gerade dann steht es ja im Mittelpunkt des Menüs, also das hätte man ja echt gut lösen können. Ja. Naja gut, es ist auf jeden Fall das schwächste Shantae-Spiel. Das ist echt schade, wegen dieser strukturellen Sachen. Es ist kein schlechtes Spiel. Es ist bloß lange nicht so gut wie die. Also ich würde nicht mit diesem Spiel anfangen, wenn einen Shantae interessiert. Ich würde eher die anderen Teile empfehlen.
Ich würde auf jeden Fall mit dem 3DS-Teil anfangen. Also Pirate's Curse muss man spielen, wenn man irgendwas mit Metroidvania-Spielen anfangen kann. Das ist richtig ein grandioses Spiel.
Ja, das ist richtig, richtig gut. Ich würde auch sagen, das ist das Beste. Und die anderen beiden sind auch sehr gut. Und das hier ist wirklich das Schwächste. Also wenn man Shantae-Fan ist oder so, oder generell so diese Stimme mag, dann wird einem das Spiel trotzdem, trotz dieser Schwächen gefallen, aber es bleibt halt einfach hinter seinen Möglichkeiten zurück. Und daran ändert jetzt leider auch die Neuauflage oder die neue Version für die Switch jetzt auch nichts. Also ich habe mir jetzt diese Retail-Version geholt, das stimmt. Ich war gerade ein bisschen verwundert, das kam ja wirklich digital schon letztes Jahr raus. Also weil die Retail-Version ist jetzt erst erschienen und die nennt sich die Ultimate-Edition. Und ich habe die jetzt mal extra hier mit, die Switch ist ja portabel, deswegen kann ich jetzt schön vorlesen, was in diesem Menü alles drinsteckt. Also es gibt das Main-Game, das ist das, über das wir gerade gesprochen haben. Und dann hast du ja gesagt, es gibt noch den Hero-Mode und den Hardcore-Mode.
Genau, ganz kurz, das ist im Originalspiel auch drin und alles Weitere, was jetzt in deiner Edition mit drin ist, sind kostenpflichtige DLCs gewesen in der Wii U oder in der Vita-Version oder Steam-Version.
Richtig, das sind nämlich alles Stretch-Goals gewesen, die die Way Forward in die Kickstarter-Kampagne reingepackt hat, und das sind im Grunde genommen alles DLCs, die dann später nochmal zusätzlich für extra Geld angeboten worden sind. Und ich sag's jetzt gleich mal direkt im Anschluss, damit es klar ist, das spielt alles in denselben Level. Grunde genommen sind diese DLCs so etwas wie Modifikationen. Also man bekommt neue Charaktere und man bekommt neue Fähigkeiten und kann das Spiel dann nochmal auf komplett andere Art und Weise spielen, was prinzipiell super interessant ist. Aber der Nachteil ist, dass du dich da auch wieder in denselben Level bewegst. Also wer jetzt im Hauptspiel 20 Mal einen Level gesehen hat, kann das jetzt gerne nochmal in den DLCs machen. Was ein bisschen schade ist, weil die Mods an sich sind super cool. Also da habe ich mich jetzt wirklich mal durchgearbeitet. Und es gibt zum Beispiel die Pirates Queen Quest, da spielt man dann die Risky Boots, das ist der Bösewicht, der klassische von Shantae, das ist diese.
Die Antagonistin.
Ja. Die Antagonistin, also die Piratin, die immer so ein hässliches Lachen irgendwie hat. Also eigentlich, ich glaube ja, dass die Shantae eigentlich in Wirklichkeit mag, und das ist so eine Hassliebe zwischen den beiden. Und da ist es so zum Beispiel gemacht, man spielt dieselben Level, das heißt also, man bekämpft auch dieselben Gegner, also Shantae bekämpft ja ihre Schergen, und sie sagt am Anfang der Mission, die haben ohne mich angefangen, jetzt muss ich die bestrafen, also verteilt sie Backpfeifen auf ihre eigenen Schergen, was im Grunde genommen aber heißt, dass du denselben Level halt nochmal spielst, also auf die Art und Weise wird das recycelt, aber sie hat halt so extra Waffen, sie kann schießen, sie hat so Kanonen und sowas irgendwie dabei, das sind so Symbole, die man extra dann nochmal aufsammeln kann, und ihre Hiebwaffen unterscheiden sich, und sie hat natürlich nicht die ganzen Fähigkeiten von Shantae, also tanzen kann jetzt keiner. Was am weitesten vom Spiel weggeht, ist der Friends to the End Modus. Da spielt man nämlich die drei Nebenfiguren Sky, Bolo und Rotty Tops. Sky ist die mit dem Vogel, also mit der man immer durch die Gegend fliegt. Deswegen hat sie so Fähigkeit, mit der man so rumfliegen kann. Sie kann so Plattformen erstellen und durch die Luft schweben und so Zeug. Der Bolo ist eigentlich der Trottel in der Truppe, der immer ins Fettnäpfchen tritt. Der hat aber diesmal so einen Greifhaken dabei, mit dem kannst du dann irgendwie dich so an Ringe hängen oder weiß nicht, wie an so einer Liane schwingen und halt solche Sachen machen. Und die interessanteste, und diesen Charakter liebe ich wirklich, Rotty Tops ist ein Zombie, so ein Zombie-Mädchen, und die kann ihren Kopf nehmen und diesen Kopf durch so Energietüren werfen, und dort, wo der Kopf landet, wächst ihr Körper nach, und das ist so geil animiert. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, wie ich aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen, weil das so gut aussieht. Also es wächst dann wie so eine Pflanze da raus. Das ist super. Und immer wenn sie zuschlägt, nimmt sie ihr Bein. Also das Bein ist anscheinend lose, und dann schlägt sie mit dem losen Bein sozusagen dann, als wäre es eine Keule, dann auf die Gegner drauf. Das ist so gut.
So geil. Und spielt man alle drei gleichzeitig und wechselt zwischen denen hin und her, so à la Vikings oder wie?
Ja, wie Vikings oder wie Trine funktioniert das dann.
Atreid meinte ich, ja, genau. Oder Three Vikings damals, genau.
Ja. Ist vom Gameplay her echt cool. Weil, also wie gesagt, es findet leider in denselben Leveln statt. Die sind so minimal umgebaut. Ist vom Gameplay aber echt cool, weil man halt weniger Gegner dann hat, dafür dann aber viel mehr puzzeln. Also man muss halt überlegen, wie gehe ich jetzt als nächstes vor, welche Fähigkeit muss ich nehmen? Du kannst halt auch Fähigkeiten kombinieren. Also zum Beispiel die Plattformen, die Sky erstellt, können andere natürlich auch benutzen. Und so, also es ist eigentlich ziemlich cool. Schade, dass das halt wirklich dieselben Level sind und dass es nicht so eigene Sachen sind. Es gibt so ein Tutorial-Level, wo ich am Anfang dachte, okay, oh geil, jetzt kommen neue Sachen. Aber das ist wirklich nur das Tutorial und danach geht's dann halt normal weiter.
Ja, es ist halt das, was du gesagt hast. Es sind halt nette Kickstarter-Beigaben für Bäcker, aber so als eigenständige DLCs war es mir damals auch zu wenig, das zu kaufen, weil dafür ist das Grundspiel einfach nicht gut genug, fand ich, um die Level jetzt nochmal zu spielen.
Genau, aber geht ja noch weiter.
Auch wenn ich die Ideen super finde.
Geht ja noch weiter. Es gibt ja noch den Ninja-Mode, da spielt Shanti Ninja. Also sie macht alles, was Ninja kann. Also sich tarnen, schnell sein, mit so Dingern. Wie heißt das? Shuriken schießen und sowas alles. Auch an Wänden langhangeln und so. Das ist ganz nett. Fand ich jetzt persönlich von allen Sachen am schwächsten. Dann gibt's den Beach Mode. Der ist geil. Also der Beach Mode.
Für die Switch mit Peach.
Beach.
Ich hab Peach. Ich dachte, Man darf als Peach
das spielen. Ja, das hätte jetzt gepasst, ne? Aber das meine wirklich Beach wie Strand. Der Beach-Mode ist witzig, also ist auch wiederum dasselbe Level. Der Unterschied ist, dass Shantae da jetzt in Badeklamotten unterwegs ist und sie hat ihre Sonnencreme vergessen. Und deswegen muss sie so schnell wie möglich immer Sonnencreme einsammeln. Das sind dann auch Symbole, die dann in Level verteilt sind. Also es ist sozusagen wie auf Zeit, wie so Checkpoints. Ne? Also man muss immer so schnell wie möglich diese Sonnencreme einsammeln. Und ansonsten gibt's unten links ist dann so eine Sonne, die wird dann immer voller. Und je voller die wirst, dann verlierst du halt Lebensenergie. Also du musst halt so schnell wie möglich von einer Sonnencreme zum nächsten hechten, während natürlich so die normalen Level so ablaufen mit den allen Gegnern. So. Das ist sehr anspruchsvoll. Als um das ein bisschen auszugleichen vom Schwierigkeitsgrad, hast du jetzt so einen Beachball dabei, der physikalisch korrekt durch das Level fliegt. Also den kannst du wie so eine Kanonenkugel werfen und da prallt so von allen ab. Der ist sehr witzig, der Modus. Und sehr schwer. Und dann gibt's als letztes noch, das ist auch eine sehr große Änderung, zum Beispiel den Officer-Mode. Und das ist ein Crossover zwischen Shantae und Mighty Switch Force. Kennst du das?
Ja, das ist auch von WayForward, genau.
Genau, das ist sozusagen die zweite Marke, die gemacht haben. Also Mighty Switch Force hat als Protagonistin eine Polizistin und das heißt deshalb so, weil dieses Spiel, da wechselst du immer so zwischen zwei Phasen. Also da werden so Blöcke aktiv, die dann inaktiv waren und umgekehrt. So blockst und puzzelst du dich so durch Plattformer-Level und sie haben dieses Spielprinzip dann halt auf Shantae übertragen. Also auch hier wieder dieselbe Level, nur dass jetzt überall so Kisten stehen. Und dass die ganzen Fähigkeiten, die diese Polizistin halt hat, also mit so einem Blaster schießen und Gegner kannst du dann halt auch durch das Switchen sozusagen gegen den Bildschirm drücken. Also wenn so eine Krabbe läuft vor so einer Kiste her, die deaktiviert ist und aktivierst das per Tastendruck, dann fliegt die halt so gegen den Schirm. Das war halt ursprünglich ein 3DS-Spiel, deswegen haben wir diesen Effekt genutzt. Das ist die halt auch. Und das ist, also sie machen sich da selber sehr drüber lustig. Sie sagen halt, merkwürdiges Crossover aller Zeiten. aber das funktioniert auch ganz gut. Das ist ganz witzig. Ist jetzt natürlich nicht auf demselben Niveau wie das Originalspiel. Also das Original Mighty Switch Force ist übrigens auch ein sehr empfehlenswertes, sehr gutes Spiel. Gibt es zwei Teile von. Und hier ist es halt alles halt so auf diese Shantae-Gameplay gemünzt. Also auch nochmal so eine Varianz. Anzumerken ist, dass alle DLCs eigene Musik haben. Die kommen teilweise aus den älteren Spielen, also Mighty Switch Force kommt jetzt aus den älteren Teilen. Ich glaube, nochmal ein bisschen neu gemastert, klingt nämlich genauso fett wie die aus dem Main-Spiel, die Musik. Und teilweise ist das die Musik aus den Vorgängern. Die wollte ich nochmal erwähnen, auch alles von Jake Kaufman ist und klingt auch alles super gut, aber man hört jetzt nicht da die ganze Zeit dieselbe Musik, sondern da hat man dann zumindest nochmal ein bisschen akustische Abwechslung. Da hat man dann gesagt, gut, wenn die Leute schon dieselben Level spielen, dann können sie wenigstens andere Musik hören und das ist dann an der Stelle wenigstens neu. Ja, und das ist alles in dieser Ultimate-Version dabei, neben Artbook und Soundtrack-CD. Also die ist wirklich ziemlich Ultimate, würde ich sagen.
Ja, also mehr, auch um es böse zu formulieren, mehr konnte man aus den Spielen jetzt tatsächlich nicht mehr rausholen. ist jetzt gar nicht böse gemeint, sondern ist ja wirklich löblich, solche Modi noch anzubieten und die alle da jetzt mit draufzupacken. Weil die haben auch jeweils immer, ich habe vorhin noch mal geguckt im Wii U Store, dieser, der Modus mit Risky zum Beispiel war da für 8,95 € oder sowas noch zu kaufen. Also von daher, ich glaube, der Preis-Value, Money for Value, wie sagt man da? Value for Money?
Ja, genau.
Bank for Buck. Der ist bei dieser Version, glaube ich, ganz gut. Ist halt nur ein bisschen schade, dass es halt nicht das beste Shantae ist. Ist ein bisschen Jammern auf hohem Niveau von uns, aber ich glaube, die Kritikpunkte sind klar rübergekommen, wo das Spiel seine Macken hat. Dass es Spaß macht, hat man, glaube ich, hoffentlich trotzdem rausgehört.
Ich denke, dadurch, dass es ein Switch-Spiel ist, profitiert das natürlich davon, dass man da immer wieder mal wiederkommen kann. Also ich würde nicht erwarten, dieses Spiel in einer Session durchzuspielen, aufgrund der vielen Wiederholungen. Aber wenn man jetzt, also immer wieder zwischendurch mal weiterspielt, weiß, hier gibt's ein Geheimnis zu entdecken und so. Ich glaube, dann holt man ein bisschen mehr raus. Das ist eher so ein, so in dieser Form habe ich das, den Titel jetzt auch eher gelesen. So, ich glaube auch, dass die ganz harten Shanty-Fans jetzt auch wirklich jeden DLC bis aufs Letzte durchspielen werden. So, also den Ninja-Mode fand ich zum Beispiel so langweilig, den werde ich dann nicht spielen irgendwie. Mhm. Aber dieses Puzzle-Ding fand ich schon ziemlich cool mit den drei Protagonisten, mit dieser Zombie-Frau und so. Das ist irgendwie so witzig, dass ich dann schon Lust hätte, die Level da zumindest mal auszuprobieren. Und es kommt halt echt drauf an. Also nicht jeder DLC wird jetzt jeden so vom Geschmack treffen. Aber man kann, es ist halt einfach so. Also was wirklich fehlt, sind halt neue Level, ne? Also ja. Das ist halt wirklich so, das fehlt halt dem Spiel wirklich. Und ich meine, man hätte ja auch mit einfachen Mitteln neue Level machen können. Es gibt diesen Tutorial-Level bei den drei Figuren, bei diesen Freundes-DLC und der besteht eigentlich nur so aus, weiß nicht, so Farbblöcken oder sowas, so ganz merkwürdiger Magie-Dinger, die man dann später im Spiel irgendwie nochmal sieht. Das hätte man ja ruhig so machen können. Also schon klar, dass man da jetzt nicht komplett neue Assets erstellt, aber man hätte ja auch ein Level einfach mal komplett aus Kisten bauen können. Die Mighty Switch Worlds Level zum Beispiel bestehen ja auch fast nur aus Kisten. Das hätte jetzt nicht geschadet.
Mir wäre es tatsächlich lieber gewesen. Ich meine, es ist jetzt kein Wunschkonzert, ist mir schon klar. Aber ich hätte mir tatsächlich lieber gewünscht, dass sie mit dem Grafikstil jetzt anfangen würden, die alten Spiele zu portieren, weißt du? Also ja. Pirate's Curse, Risky Revenge oder eben auch das Original Shantae in dem neuen Grafikstil. Die haben jetzt ja die Assets, die haben die Animationen von Shantae, die ganzen Gegner und die Menschen und die Charaktere sind ja immer die gleichen. Es ist immer der Onkel, es ist immer die Zombie-Brüder und die Schwester, es ist immer die Risky. Also von daher, die Elemente sind ja da. Von daher hoffe ich mal ein bisschen inständig, dass sie vielleicht irgendwoher Budget finden oder bekommen, um die alten Spiele vielleicht nochmal auf diesem Grafikstil zu portieren und dann die Ultimate Edition rauskommt. Mit allen vier Shantae-Spielen im neuen Grafikstil.
Ich finde ja geil auch, wenn in zukünftigen Spielen ein bisschen mehr von diesen, so eine Neuinterpretation von den alten Wow-Momenten der Plattformer von damals kam. Also zum Beispiel hatten wir früher total gestaunt, als in König der Löwen diese Gnu-Szene spielbar war. Also das war unglaublich schwer, bis man das kapiert hat, aber dann läuft man so in den Bildschirm rein. Also sowas, solche Sachen hätte ich gerne zwischendrin auch mal gehabt. Weil es gibt ja auch zum Beispiel so ein Teppichrennen, so ein Flugteppichrennen, was ja tendenziell eine coole Idee ist, aber so etwas dann halt noch mal wirklich ein bisschen aufwendiger gemacht. Also ich finde zum Beispiel diese Rutschpartie, die in dem Hauptspiel drin ist, auf diesem Band, das ist so lustig. Also ich saß hier und dachte, das ist einfach geil. Das ist so wie früher in den, wirklich früher in den Plattformern hat man dann immer so diese besonderen Level zur Auflockerung drin gehabt. Das, was heute in so einem Uncharted eine Verfolgungsjagd wäre, war früher in diesen Plattformern halt eben so eine Sequenz.
Genau.
Dass man halt irgendwo runterrutscht, runterläuft oder so. Und das war super. Und sowas würde ich gerne. Das passt auch sehr zu Shantae. Und man glaubt halt auch, also, es merkt mich, dass das auch klingt, aber es wirkt halt einfach sehr plausibel, dass das in ihrer Welt so passiert, dass sie dann irgendwie, weiß nicht, vor allem Lavastrom wegfliegt oder so oder irgendwie so etwas macht. Das passt einfach gut zusammen und das würde ich gerne so sehen. Aber das ist halt, wie gesagt, eine Budgetfrage. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viel Budget die anderen Shantae-Dinge hatten. Die arbeiten ja immer relativ im kleinen Rahmen und um diese Wünsche, die wir jetzt haben, zu erfüllen, müssen wir wahrscheinlich das Kickstarter-Budget verdreifachen oder so.
Ja. Ich bin mal gespannt, ob es ein nächstes Shantae geben wird. WayForward wird es auf jeden Fall weitergeben. Die machen nach wie vor gute Sachen. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall mal, glaube ich, als nächstes das Mumie Demastered anschauen. Und da habe ich auch schon gehört, dass da sehr, sehr viel Gutes darüber gehört.
Gut. Schon besser als der Film.
Ja, ist ja nicht so schwierig. Gut, das war's mit unserer Besprechung von Shantae Half Genie Hero mit 1/2, also als Halb Genie Hero geschrieben, weil sie eben halb Genie, halb menschlich ist, deswegen eben Half Genie Hero. Neu erschienen jetzt für die Switch als Retail, aber eben auf allen Plattformen schon seit 2016 verfügbar, wer da mal reinschauen möchte. Aber von uns, wie gesagt, der Tipp, schaut, dass ihr die 3DS-Version vielleicht als erstes spielt, bevor ihr direkt mit Half Genie Hero einsteigt. Das wirklich bessere Spiel. Und wer kein 3DS hat. Risky Revenge von 2010 kam auch als Director's Cut für Windows, also kam auch für Steam raus und für PlayStation und natürlich auch für die Wii U. Also von daher genügend Möglichkeiten, mal ein Shantae zu spielen. Und eins sollte man mindestens gespielt haben, finde ich.
Ich glaube auch, dass es den Gameboy-Teil irgendwo in der Virtual Console gibt. Ich weiß nicht, wo.
Ja, ja, in der Nintendo 3DS Virtual Console. Also auch auf dem 3DS kann man das Original Shantae vom Gameboy Color spielen. Genau. Ja. Also das Modul ist nämlich schweineteuer.
Ja, das ist halt eins von diesen Sammlerstücken, weil das sehr geringe Auflage war und das ging halt damals voll unter. Das war 2000. Ja,
und es zählt auch heute noch als eins der besten Game Boy Color Spiele. Das war so der Schwanengesang. Das war quasi das, was God of War für die PlayStation dann war. Das ist Shantae für den Game Boy Color.
Es sieht auch wahnsinnig gut. Es sieht halt wirklich aus wie ein Game Boy Advance Spiel. Ja. Also es ist wahnsinnig gut gemacht technisch und heute noch sehr beeindruckend. Also guckt euch das auf jeden Fall an. Ist auf jeden Fall eine sehr lohnenswerte Serie.
Gut. Das war's für heute. Wir hören uns morgen an dieser Stelle wieder. Gehabt euch wohl. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.